Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon Carsten Kellermann, das bin ich, und auf der anderen Seite der Leitung Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Guten Morgen, Carsten.
Ja, wir haben in den vergangenen Podcasts, in den vergangenen beiden Podcasts, die im Zwei-Wochen-Rhythmus gekommen sind, weil jetzt gerade natürlich in der Transferphase nicht wie in einer Saison wöchentlich die Dinge kommen und durch die Spiele Veränderungen da sind und sind jetzt wieder da und sprechen heute, nachdem wir viel analysiert haben, nachdem wir viel Kaderanalyse gemacht haben in den vergangenen beiden Folgen, sprechen wir heute über Veränderung. Veränderung einmal im Fohlenfutter-Team, zumindest temporär. Yannick Sorgatz ist für ein halbes Jahr nicht da, wird hier nicht zu hören sein, denn er ist in Elternzeit gegangen. Wir wünschen dafür natürlich gutes Gelingen und eine gute Zeit der Familie Sorgatz und Yannick insbesondere natürlich. Und Veränderungen hat es auch bei Borussia Mönchengladbach gegeben im Kader, aber eben nicht nur im Kader, sondern auch, das hatte Rufen Schröder angekündigt, im Trainerteam, Hanna.
Alles neu macht der Mai bei Borussia und auch der Juni. Wir nehmen hier am Donnerstag morgen auf und seit Mittwoch ist offiziell klar, wir hatten es ja euch schon angekündigt, dass Markus Gellhaus und Jan-Moritz Lichte zum Trainerteam von Eugen Polanski hinzustoßen werden. Das hat sich jetzt dann am Mittwoch bestätigt und es gibt noch eine Beförderung. Philipp Schützendorf, der bisher das Analystenteam geleitet hat, zählt jetzt auch offiziell zum Co-Trainer-Team. Damit gibt es zwei Zugänge, eine Beförderung, und wo es Zugänge gibt, da gibt es auch immer Abgänge, Carsten, und das sind in dem Fall Oliver Neville und Guido Streichsbier.
Genau, das ist für viele unserer User, unserer Leser tatsächlich etwas überraschend gekommen, dass die Vereinslegende Oliver Neville und auch Guido Streichsbier dort nicht mehr dabei sind im Trainerteam. Und es ist aber erklärbar, natürlich. Rufen Schröder hat es natürlich auch erklärt. Ihm ging es dabei vor allem um Erfahrung. Er hat einen Satz gesagt, der klingt dann etwas hart, glaube ich, wenn man ihn einfach so wiedergibt. Wir waren nicht Bundesliga, hat er gesagt, was das Trainerteam angeht. Ich glaube, er meinte vor allem diese Erfahrung, die Erfahrung in der Bundesliga, an der Seitenlinie als Co-Trainer in der Bundesliga. Markus Gellhaus, über 160 Spiele als Co-Trainer in der Bundesliga-Erfahrung, und Jan-Moritz Lichte, wie Markus Gellhaus, eine Zeit lang auch Cheftrainer in der Bundesliga gewesen. Und genau das haben natürlich Oliver Neville und auch Guido Streichsbier, der vom DFB gekommen ist, haben das nicht in ihrer Vita stehen. Und das ist Rufen Schröder wichtig, denn Eugen Polanski ist ein junger, ein unerfahrener Trainer, was die Bundesliga angeht. Er hat viel Regionalliga gemacht. Er war Nachwuchstrainer in Gladbach, hat sich da um die Talente gekümmert. Aber eben diese Bundesliga-Situation, das hat Polanski auch zugegeben nach der Saison in seinem Rückblick, dass da doch einige Dinge anders gewesen sind, als er sich das vorgestellt hat. Jetzt hat er Bundesliga-Erfahrung an seiner Seite. Und man muss es natürlich auch sagen, Guido Streichsbier kam damals unter komplett anderen Umständen, hat auch viel Beratungsarbeit bei Eugen Polanski gemacht, eben aus seiner Perspektive, und hat damit sicher taktische Anweisungen, hat Eugen Polanski da unterstützt. Aber Rufen Schröder wollte es einfach dann auch neu aufstellen, wollte dem Trainerteam neue Aspekte zufügen, weil eben die Entscheidung war, Eugen Polanski bleibt Trainer.
Ja, und dieser Impuls kam ja auch von Eugen Polanski. Und wenn er so das Gefühl hat, das ist hier nicht zu 100%, das habe ich jetzt nach ein paar Monaten gemerkt, das ist nicht zu 100% das Trainerteam, mit dem ich mich ja vielleicht wohlfühle. Das heißt ja überhaupt nicht, dass es menschlich nicht gepasst hat, aber wo man nicht so das Gefühl hat, dass die mich im Zweifel so auch voranbringen als Trainer, mir mal die passenden Ratschläge geben, dann ist es ja auch dann sein gutes Recht, das so zu äußern. Mit Jan-Moritz Lichte und Markus Gellhaus hat er jetzt zwei Trainer an die Seite bekommen, zumindest Markus Gellhaus. Zu ihm hat er eine persönliche Verbindung, weil Markus Gellhaus früher Eugen Polanskis Co-Trainer in Gladbach war, als der noch Spieler war. Und beide, Gellhaus als auch Lichte, haben auch eine Verbindung zu Ruven Schröder.
Ruven Schröder hat ja in Mainz gearbeitet, hat dort Jan-Moritz Lichter als Co-Trainer erlebt, hat ihn dann auch zum Cheftrainer befördert und später hat er dann auf Schalke auch kurzfristig mit Markus Gellhaus gearbeitet, der Co-Trainer von Thomas Reis war, dem Trainer, den Schröder installiert hat, kurz bevor er sich dann zurückgezogen hat. Und daher die Connection. Da man kann sagen, ja, Schröder ist gerade da so ein bisschen dabei, sich so sein Team aufzubauen. Nicht nur in der Mannschaft hat er viele Akzente gesetzt, sondern eben auch rund um die Mannschaft herum. André Hechelmann, damals auch einer, den er in Mainz bei sich hatte, der dann auf Schalke mit dabei war und jetzt eben die beiden Co-Trainer, mit denen er schon Erfahrung gesammelt hat. Ja, das ist auch ein Schröder-Team und für Eugen Polanski ganz klar, er hat jetzt ein Team um sich herum, das natürlich auch Erwartungen schürt, diese Situation. Denn jetzt ist eben viel Erfahrung da. Jetzt können viele Dinge vielleicht auf- und eingefangen werden, sollen dann in die bessere Richtung gehen. Das ist der Ansatz. Und wie gesagt, das ist ja gar nicht, das ist nicht persönlich gemeint gegenüber Oliver Neuville oder Guido Streichsbier, sondern tatsächlich, Ruven Schröder hat gemerkt, es muss Veränderung rein. Und wenn man sich dann für den Cheftrainer entscheidet, dann ist eben an anderer Stelle Veränderung gefragt. Oliver Neuville, Hanna, und darüber können wir jetzt vielleicht noch kurz sprechen, bleibt ja dem Verein auch erhalten und auch Guido Streichsbier hat Angebote vorliegen, weiter im Verein zu arbeiten. Da ist die Entscheidung noch offen, aber Oliver Neuville, Hanna, ist ja schon untergekommen.
Der wird zukünftig als Co-Trainer in der U23 fungieren. Da wurde ja Mihai Enache aus der U19 hochgezogen. Er ist damit offiziell der Nachfolger von Olli Kirch und aus der U19 hat er seinen Co-Trainer Daniel Ginczek mitgebracht, der ja mittlerweile auch seit anderthalb Jahren im Verein ist. Und ja, die beiden zusammen mit Oliver Neuville bilden jetzt das neue U23-Trainerteam. Das ist dann eine interne statt externe Lösung. Wir hatten ja auch in den vergangenen zwei Wochen den Namen Marco Wildersinn ins Spiel gebracht, der nach Informationen unserer Redaktion auch wirklich ein heißer Kandidat war. Er war auch im Borussia-Park zu Gesprächen, aber letztlich ist die Entscheidung dann auf Mihai Enache gefallen, der ja jetzt dann auch binnen eines Jahres einen recht steilen internen Aufstieg hinter sich hat, von der U17 zur U23 und auch die U19 hat man dann intern aufgefangen. Da ist jetzt Daniel Mayer. Wir schmeißen euch jetzt hier viele Namen um die Ohren, die ihr zum Teil vielleicht auch noch nie gehört habt. Aber ja, ich finde, das gehört einfach dazu. Und Daniel Mayer wird unterstützt von Marcel Njeng, der bisher auch Co-Trainer von Enache in der U19 war. Er bleibt jetzt weiter in der U19. Und ja, da bin ich mal gespannt, was es da im Fohlenstall so zu beobachten gibt.
Ja, ich meine, Mihai Enache ist ja einer, der kommt ja aus dem Amateurfußball am Niederrhein, hat bei Borussias Verbandsligamannschaft beziehungsweise bei Borussias zweiter Mannschaft gespielt, hat beim ersten FC Viersen gespielt, kennt also den Fußball von der Pike auf und hat die U17 zu einer deutschen Meisterschaft geführt. Das ist natürlich eine Auszeichnung und er ist ein Trainer, der, glaube ich, sehr, sehr guten Zugang zu jungen Spielern hat und Moya war unter seiner Obhut und hat es in die Bundesliga geschafft. Und das ist ja der Sinn und Zweck der U23, da eben immer mehr Talente rauszubringen. Und ich glaube, dass Mihai Enache da wirklich ein gutes Händchen hat. Er ist auch einer, der den Verein wirklich lebt, wenn man mit ihm redet. Er ist ein richtiger Borusse. Und gute interne und sicherlich auch eine nachvollziehbare Entscheidung, die da getroffen wurde. Und ja, oben im Trainerteam, ja, ich sag, durch diese Co-Trainer-Entscheidungen hat Eugen Polanski jetzt natürlich auch schon einen gewissen Druck. Da gibt es jetzt keine Entschuldigung mehr. Das sollte jetzt klappen. Und das ist auch eine Botschaft, die Schröder aussendet. Es ist ja das Wort Leistungskultur, womit wir fast schon beim nächsten Themenkomplex sind. Hanna, es gab ja diesen großen Podcast-Standpunkt mit, sagen wir mal, ausgezeichneter Runde, in der alles, was den Status quo Borussias gerade ausmacht, diskutiert wurde.
Genau, bevor wir vielleicht da den Schwenk hin machen, ich hätte noch einen Aspekt, den ich in diesem ganzen Zusammenhang auch interessant fand zum Trainerteam. Und zwar hat ja Borussia sofort auch die Aufgaben kommuniziert, der jeweiligen Trainer. Da würde ich Gellhaus jetzt, da wurde gesagt, er ist so für die Trainingsplanung und Ausrichtung zuständig. Ihn würde ich da jetzt so als den klassischen Co-Trainer, sagt man, Carsten. Ich glaube, früher hat man Hütchenaufsteller gesagt, aber das klingt immer so ein bisschen despektierlich, ne?
Ich glaube, da ist auch, was Trainingssteuerung und Trainingsplanung angeht, das ist auch schon ein ganz schöner Umfang. Das hat ja bisher Guido Streichsbier auch gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt gerade die Welt komplett neu erfunden wird. Ich glaube, es sind jetzt einfach andere Charaktere dabei. Und wie gesagt, die Trainingsplanung hat bisher Guido Streichsbier gemacht. Vorher war es dann Patrick Schnawiler bei Gerardo Sioane. Also das ist dann sozusagen der tatsächlich in dem Sinne der klassische Co-Trainer. Ist dann eben Markus Gellaus, der eben diese Dinge dann macht. Und ja, Jan-Moritz Lichte, ich habe mit André Schubert über ihn gesprochen. Die beiden haben lange in Paderborn zusammengearbeitet. Beim FC St. Pauli haben vorher in Baunatal zusammen gespielt. Der sagt, das ist ein richtig kluger Fußballkopf und ein richtig gewiefter Taktiker. Der weiß ganz genau, wie das Spiel funktioniert. Und ich glaube, das ist dann auch seine Hauptaufgabe.
Genau, und um das zu komplettieren, Tobi Truulsen ist weiterhin für die Standards zuständig. Das ist ja der Co-Trainer, den Eugen Polanski aus der U23 mitgebracht hatte. Philipp Schützendorf, haben wir eingangs erwähnt, wird sich um den Bereich Analyse kümmern. Und natürlich André Wachter, weiterhin Torwarttrainer. Und auch Toni Jantschke, nach dem wurde auch sofort gefragt, als er in der Mitteilung Borussias nicht auftauchte, ist weiterhin für die Top-Talente und den Übergangsbereich zuständig. Ja, Trainerteam ist genauso gefragt beim Thema Leistung, was du vorhin schon angerissen hast, Carsten, wie die Spieler. Es gab in der vergangenen Woche die erste Folge des Fohlenfutter-Standpunkt-Podcast. Das ist jetzt ein neues Format, das der Verein ins Leben gerufen hat. Das ist ein Club-eigener Podcast. Und Carsten, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das einmal so einordnen. Das ist ja nichts anderes, wenn wir das jetzt rein so fachlich bewerten, als ein PR-Format, wo der Verein Botschaften an die Fans gezielt unterbringen kann.
Ja, ganz genau. Also das ist eine Plattform, auf der Borussia Mönchengladbach sozusagen strategische Dinge mitteilt, so ist es angekündigt, aber eben aus der Sicht des Vereins. Ganz klar, das muss man sagen und das ist auch wichtig, dass es dann eben so gesagt wird. Also da diskutieren eben Vereinsleute miteinander und die sprechen eben über das, was der Verein vorhat. Von daher, klar, es war auch der Kollege Markus Feldenkirchen dabei, aber nochmal, es ist ein Vereinspodcast, in dem auch Borussia Mönchengladbach ganz klar ihre Botschaften mitteilt und diese Botschaften aber, Hanna, die hatten es in sich, finde ich. Das war im Grunde genommen eine Richtungsänderung, wenn man das mal im Ganzen betrachtet. Insbesondere kam das natürlich von Stefan Stegemann, dem CEO, dem Geschäftsführer, der ganz klar gesagt hat, dass es ein Umdenken geben muss bei Borussia Mönchengladbach, was die Grundausrichtung angeht, in der geschäftlichen Aufstellung des Vereins. Und zwar hat er ganz klar gesagt, ja, man muss vielleicht auch drüber nachdenken, die Tür für Investoren aufzumachen im Rahmen der 50-plus-1-Regel. Ich finde, das ist ein ganz großes Ausrufezeichen wert.
Ja, für mich ist das in dem Zusammenhang, deswegen war mir auch wichtig, das einmal zu sagen, dass ganz interessant, wenn sich der Geschäftsführer in einen Vereinspodcast setzt und dieses Thema einfach mal in den Raum wirft, Investoren. Also für mich ist das schon so ein langsames Vorbereiten der Fans auf, gewöhnt euch mal an den Gedanken, dass wir uns im Verein ganz genau damit auseinandersetzen, welche Optionen es für uns noch gibt, anderweitig Gelder zu generieren. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Borussia Mönchengladbach jetzt kein Verein ist, der da komplett verrückte Sachen machen wird, wie bei 1860 München, dass da irgendein Gönner kommt, der einmal Geld in den Verein reinpumpt, mitreden will und dann wieder geht. Aber Stegemann hat da zum Beispiel das Modell der Genossenschaften in den Raum geworfen, was unter anderem auch beim FC Schalke 04 und beim FC St. Pauli in der Bundesliga umgesetzt wurde. Ja, und er sagt am Ende natürlich, das ist dann auch eben das, was wichtig ist, dass es nur mit den Fans zusammengeht, weil natürlich, wenn so eine Entscheidung bevorsteht, muss bei der Mitgliederversammlung darüber abgestimmt werden. Und den Satz fand ich auch ganz interessant, er meinte, wir brauchen es nicht, aber sinngemäß jetzt, um erfolgreicher zu sein oder vielleicht irgendwann nochmal international zu spielen, würde so etwas natürlich nicht schaden.
Ganz genau, man darf das ja nicht vergessen. Borussia Mönchengladbach braucht wie jeder professionelle Fußballverein natürlich Geld, um Qualität einkaufen zu können. Und Qualität ist natürlich auch leistungsfördernd, das ist auch klar. Und in den Top-Jahren unter Lucien Favre, unter André Schubert und Marco Rose, als es in die Champions League ging, unter Dieter Hecking, als es in die Europa League ging, waren externe Einnahmen da durch Europa. Und natürlich steigen dann auch Sponsorengelder. Dann hat man mehr Fernseheinnahmen, natürlich auch mehr Zuschauereinnahmen. Man hat die Gelder aus den Europapokalwettbewerben und das fällt ja seit Jahren weg. Es ist auch nicht planbar. Erfolg ist im Fußball nicht planbar und das haben die Gladbacher dann auch zu spüren bekommen. Kam noch Corona dazu und darum ist es einfach fast alternativlos, sich diese Gedanken zu machen, die eben Stefan Stegemann da einbringt. Und nochmal, du hast es völlig zu Recht gesagt, die Gladbacher werden da jetzt nicht Leib und Leben verkaufen und Leib vor allen Dingen die Seele verkaufen. Das ist ja immer das, was auch den Fans wichtig ist. Und natürlich geht es über die Mitgliederversammlung. Natürlich ist das in diesem Podcast eine Vorbereitung, diese Themen bei den Fans in den Köpfen zu hinterlegen, sich Gedanken zu machen und damit dann auch möglicherweise leben zu können, dass diese Veränderungen stattfinden. Stefan Stegemann hatte das zuletzt auch schon bei uns im Interview, das wir mit ihm geführt haben, anklingen lassen, dass man da offener sein muss für neue Geschäftsmodelle. Sein Vorgänger Stefan Schippers hatte ja auch über Anteilsverkäufe schon nachgedacht. Es war auch mal die Idee, an die Börse zu gehen als Borussia Mönchengladbach. Das ist natürlich auch sehr erfolgsabhängig. Also es wird und muss, wenn dieser Verein mehr als das, was in den vergangenen Jahren passiert ist, erreichen will und vor allen Dingen stabiler nach oben gucken will, da müssen neue Geldquellen her und darum ist es auch wirklich notwendig, das jetzt bei den Fans zu hinterlegen, damit da eine Offenheit entsteht, natürlich.
Das hat für mich so ein bisschen eine Parallele zu der Sache mit dem Stadionnamen, das ja auch von Stefan Schippers über Jahre immer mal wieder so angedeutet wurde und es wurde immer wieder betont, dass es aber wichtig ist, dass man einen Partner findet, mit dem es passt. Da wurden auch zwischendurch konkrete Angebote ausgeschlagen. Einfach so, ne? Und am Ende war es jetzt dann, als das mit Ister bekannt geworden ist, was ja jetzt dann auch zum 1.7. Umgesetzt wird, sichtbar umgesetzt wird, da waren ja die Reaktionen im Endeffekt auch so, ja, so war ja gewusst, dass das irgendwann kommt. Also da war der Aufschrei jetzt nicht so groß, wie man ihn sich mal hätte ausmalen können. Bei der Investorensache ist es so ein Ding, das habe ich so in den Kommentaren, Reaktionen wahrgenommen. Es gibt nur das eine und das andere Extrem. Das eine, wie du gerade gesagt hast, endlich wird doch Zeit, es ist alternativlos, wenn man nochmal irgendwo angreifen will oder wenn man nochmal aus anderen Quellen einfach Geld schöpfen muss, dann ist es heute einfach alternativlos. Und die andere Reaktion, die ging dann wirklich so weit, das wird uns am Ende des Tages komplett in den Ruin führen.
Ja, es ist wie immer, ne, schwarz und weiß und dazwischen gibt's noch ein Grau. Ich glaube schon, dass die Macher bei Borussia Mönchengladbach, Stefan Stegemann und Markus Aritz, die Geschäftsführer, da schon ein Händchen haben werden, in welcher Form und welcher Art und Weise Borussia Mönchengladbach da einsteigen kann in diverse Modelle und natürlich, die Fans sprechen da ja auch ein Wörtchen mit. Das ist ja in Gladbach so. Da werden natürlich auch schon im Hintergrund Gespräche geführt, um Dinge nahe zu bringen mit der Fanszene, mit der aktiven Fanszene, aber auch natürlich, es gibt jetzt den Fanszene-Beirat, der wird mit Sicherheit da auch einbezogen sein. Also es ist ein Austausch und das finde ich ist auch wichtig bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach, dass man sich da austauscht mit der Basis, um einfach auch da Verständnis zu erwirken. Aber ich finde, die Basis muss dann ganz einfach auch ganz klar sehen, wenn dieser Verein Borussia Mönchengladbach, dieser große Verein Borussia Mönchengladbach dann auch dem Image, was er hat, was sich auch viele Fans wünschen. Natürlich gehen die Fans zu Borussia Mönchengladbach, um tollen Fußball zu sehen, um tolle Spieler zu sehen, um Erfolge zu sehen, auch um Europapokalnächte zu feiern. So weit war man in der vergangenen Saison nicht davon entfernt. Aber es geht um Nachhaltigkeit. Es geht darum, stabiler zu sein. Gar nicht erst die Angst zu haben, möglicherweise abzusteigen, sondern stabil um diese Plätze vielleicht mitspielen zu können. Da geht es nicht um große Rosinen, die es vielleicht mal in Gladbach gab, wie damals unter Marco Rose mit der Champions League und wir wollen unter die Top 4 und so weiter, sondern es geht um Stabilisierung, darum, dass Borussia wirklich ganz klar guckt in Richtung erste Tabellenhälfte und dann immer mal wieder Richtung Europa gucken kann. Und wenn man sich dann qualifiziert, dann sind auch andere Dinge möglich. Aber zunächst geht es für mich darum, Möglichkeiten zu schaffen, damit der Verein stabil und gut in der Mitte der Bundesliga mit der Tendenz in Richtung untere Europapokalplätze unterwegs sein kann.
Exakt. Und in diesem Podcast, das meintest du ja schon vorhin, als du den Übergang so zum Thema Leistungskultur legen wollte, das hat Stefan Stegemann für mich auch noch was gesagt, was ich auch wirklich sehr, sehr interessant fand, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen die Art, wie er die Dinge im Verein anpackt, sehr gut skizziert. Ich habe mir das mal rausgeschrieben und würde das Zitat an der Stelle für die, die es vielleicht nicht gehört haben, einmal vorlesen. Stegemann sagte: Das Thema Leistungskultur ist eines, das wir immer wieder diskutieren. Ich sage es nun auch extern. Familie finde ich gut, das ist ein toller Wert. Die Borussia-Familie, das finde ich alles super. An der einen oder anderen Stelle sage ich intern aber schon mal etwas weniger Familie und etwas mehr professionelle GmbH.
Das ist eine klare Ansage in meinen Augen. Wir müssen uns wirklich davon entfernen, viele Sachen in diesem Familiendenken zu haben. Das war über Jahre erfolgreich. Also ich glaube, man muss immer auch die Dinge, die gewesen sind, darf man jetzt nicht als schlecht einordnen, weil Dinge sich jetzt verändern, sondern die Zeit hat sich verändert, der Fußball hat sich verändert, die Welt hat sich verändert und in dieser Welt muss eben Borussia Mönchengladbach zurechtkommen. Hanna, das gilt für unseren Verlag ja auch, da ändern sich auch Dinge und das bedeutet nicht, dass alles, was in der Vergangenheit war, schlecht war oder runtergeredet wird. Im Gegenteil, das, was Borussia Mönchengladbach unter dem Label Familienverein aufgebaut hat. Das ist eine tolle Sache. Das hat dazu geführt, dass man über Jahre international gespielt hat, dass man hier tolle Mannschaften aufgebaut hat, dass der Verein stabil geblieben ist und auch jetzt stabil dasteht. Es geht um den Blick in die Zukunft. Wie mache ich Gladbach zukunftstauglich? Oder bringe ich Mönchengladbach in die Zukunft, Borussia Mönchengladbach? Und das ist das, was Stefan Stegemann meint. Ich glaube, man muss sich wirklich davon verabschieden. Da wird nicht zurückgeschaut und gesagt, ach, das war nicht, sondern das ist die Basis. Und jetzt braucht es Veränderungen, genau wie im Co-Trainer-Team, genau wie in der Mannschaft, um einfach fit zu sein für die Zukunft. Und ich glaube, das ist das, was hinter diesem Satz steht. Und Leistungskultur, es war ja immer dieses ominöse Wort Wohlfühloase. In einer Wohlfühloase ist Borussia Mönchengladbach auch in die Champions League eingezogen. Das darf man nicht vergessen. Aber jetzt sind vielleicht andere Dinge im Fußball gefragt. Und ich glaube, das sieht man immer wieder auch auf dem Platz. Und das ist das, was Stefan Stegemann meint, sowohl im Club als auch in der Mannschaft.
Genau, auch dass es Spieler gibt wie Florian Neuhaus mit langen dotierten Verträgen. Da ist der Verein ja dann auch unter Umständen bereit, dann da auch einfach ja radikal einen Strich drunter zu ziehen. Wo es bei mir direkt geklingelt hat, Carsten, und da bin ich jetzt auch auf deine Meinung gespannt, als ich das gehört habe, weniger Familie, mehr GmbH. Ich finde, ich tue mich dann schwer damit, wenn Leute, die ja offensichtlich in ihrer Funktionen entweder nicht mehr gewollt sind oder von selbst sagen, dass sie nicht mehr wollen. Also ganz aktuell, ich denke da jetzt an Guido Streichsbier und Oliver Neville zum Beispiel. Da ist die Botschaft klar, sie gehören nicht mehr zum Profitrainerteam. Dann werden ihnen andere Jobs angeboten. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, so sieht man ja auch in anderen Vereinen, jemanden abzufinden. Und an zwei prominente Namen muss ich da noch denken, Steffen Kurell und Roland Wirkus. Der eine sagt, ich möchte weniger machen, kriegt dann einen Beratervertrag, Steffen Kurell, und ist nach wie vor im Verein. Und der andere hat dann letzten Herbst gesagt, er zieht sich zurück und soll dann aber ab Sommer als Scout zurückkehren und seinem Nachfolger sozusagen zuarbeiten. Also so verstehe ich das zumindest, wenn jemand ins Scouting-Team zurückkehrt. Und da denke ich mir auch, muss da Borussia nicht auch hinkommen und könnte das Stefan Stegemann vielleicht sogar gemeint haben, dass man dann in Zukunft, solange die Leute auch im Verein waren und so verdient sie sich gemacht haben, und es ist immer hart, wenn man sowas sagt, weil wir sprechen ja hier über Menschen, die sich für den Verein auch jahrelang den Arsch aufgerissen haben. Aber muss man da nicht sagen, okay, danke, bis hierhin und nicht weiter?
Also ich sag mal so, wenn man das Gefühl hat, dass diese Personen da oder dass eben ein Steffen Korrell, dass Roland Wirkus, dass Guido Streichbühl und Oliver Neuville dem Verein auch in der Zukunftsausrichtung an anderer Stelle helfen können, finde ich das gar nicht so schlimm. Man muss dann eben, es gibt ja auch Verträge teilweise, Verträge, die eingehalten werden müssen. Also Guido Streichbühl hat noch einen Vertrag, Roland Wirkus hat einen Vertrag, der damals abgeschlossen wurde, auch vom Verein, das darf man ja nicht vergessen. Und das Gleiche gilt ja auch für Florian Neuhaus. Aber natürlich muss man, finde ich, dann auch sehen, was bringen uns die Mitarbeiter, die wir dann haben. Und ich sag, wenn man das Gefühl hat, dass das wirklich auch was Positives ist. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, im Verein auch eine gewisse Nachhaltigkeit drin zu haben, weil es eben Leute sind, die diesen Verein natürlich leben und lieben. Insbesondere ein Mann wie Roland Wirkus, der da seit 30 Jahren tätig ist, vieles aufgebaut hat, der wird trotzdem an anderer Stelle auch alles einbringen, das ist ja klar. Aber nochmal, es muss immer zu der Neuausrichtung passen. Und wenn die Geschäftsführer, die jetzt in Charge sind, also Stefan Stegemann und Markus Aretz, einerseits klar, nochmal, es gibt Verträge, die hat Borussia Mönchengladbach mitgemacht, die haben beide Seiten unterschrieben, die müssen eingehalten werden. Aber wenn man dann eben entsprechend die Leute einbringt. Steffen Korrell soll ja jetzt in einer beratenden Funktion tätig sein. Ich gehe davon aus, dass man das nicht nur tut, und das sollte eben nicht der Fall sein, aus Goodwill, sondern dass man eben auch als Borussia in der Zukunftsausrichtung, in der Zukunftsversion davon profitiert. Das unterstelle ich mal den genannten Personen. Wie gesagt, bei Guido Streichbühl ist es noch offen, wie er sich dann entscheidet. Oliver Neuville, Co-Trainer in der U23, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das für die Mannschaft einen gewissen Wert hat, weil er eben ein Spieler mit einer großen Reputation ist, und wenn er dann vielleicht auch seine Arbeitsweise mal ein bisschen überdenkt und daran arbeitet, ja, dann muss er das einbringen. Aber nochmal, es gibt auch immer Verträge, die eingehalten werden müssen, und ich glaube, nicht alles, was früher war, ist schlecht. Und wenn man die Möglichkeit hat, von den Menschen zu profitieren, sollte man das auch tun. Die Mischung muss ganz einfach stimmen, darauf kommt es für mich an.
Ja, und Thema Verträge, wo, wenn nicht im Fußball, werden Leute am Ende des Tages dann auch einfach abgefunden. Das war ja dann auch den Gedanken, den ich hatte. Aber du hast natürlich völlig recht, ne? Wenn man Leute auch Geschäftsführerverträge unterschreiben lässt, dann ist es ja auch in gewisser Weise eine Verbindlichkeit, die man da eingeht. Aber ich bin dann auch gespannt, wie da, wenn Roland Wirkus dann wieder zurückkehrt, wie sich da dann die ganze Gemengelage gestaltet.
Also ich finde es vor allem wichtig, dass dieser Verein in die Zukunft schaut. Mit all den Dingen, die wir gerade gesagt haben. Es gibt Entscheidungen, die wurden getroffen. Man hat sich auch für Eugen Polanski entschieden. Ein Trainer aus dem Verein, ein junger Trainer, ein Trainer, den man über Jahre aufgebaut hat, auch unter verschiedenen Konstellationen. Roland Wirkus hat das ja damals schon, als er noch Nachwuchsdirektor war, bei uns im Interview gesagt, Eugen Polanski ist ein Trainer mit einem Riesenpotenzial. Jetzt ist er Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Jetzt soll er den Verein in die Zukunft führen als Cheftrainer mit der Unterstützung eines neu formierten Trainer, Co-Trainer-Teams, eines Staffs, der relativ großflächig verändert wurde. Dazu gehört ja auch zum Beispiel, dass Dave Ziebung nicht mehr da ist, der damals unter anderem Kontext auch da, der Kontext ist für mich immer wichtig, zu Borussia Mönchengladbach gekommen ist, noch unter Gerardo Seoane, der dann auch wichtige Arbeit nach Seoanes Abgang gemacht hat, der jetzt aber keine richtige Perspektive für sich persönlich mehr bei Borussia sah. Es ist ihm was angeboten worden, was aber nicht so passte. Und da muss man immer abwägen. So wie es Ziebung jetzt gemacht hat, ist das, was ich dann eben dem Verein bringen kann, wirklich das, was ich will? Kann ich dann 100% bringen? Und er hat gesagt, in dem Fall konnte ich mich da nicht sehen, dann gehe ich. Und wenn das eben die anderen, Roland Wirkus, Steffen Korrell, Oliver Neuville und Guido Streichbühl, wie gesagt, da ist ja noch offen, was passiert, das eben sagen, ja, ich kann dem Verein, wie er jetzt sein will, wie er jetzt sein muss, um in die Zukunft zu gehen, wirklich da richtig was Input bringen, dann ist es gut. Und das sollte für mich der Ansatz sein, von beiden Seiten natürlich. Und wichtig ist, es muss immer das, und da ist eben diese Person Ruven Schröder enorm wichtig, weil er eben eine neue Kultur und auch Stefan Stegemann eine neue Kultur da ausgerufen hat, eben diese Leistungskultur. Und ich glaube, wenn man da tatsächlich ein Level findet, richtig hinzukommen, das wird sich dann ja zeigen. in der Mannschaft, auf dem Rasen und drumherum, dann kann Borussia Mönchengladbach in der neuen Saison einen Schritt nach vorne machen. Das wird jetzt nicht so sein, Hanna. Ich glaube, da sind wir uns einig und das müssen wir, glaube ich, den Fans auch noch zurufen, dass jetzt hier die Welt neu erfunden worden ist und Borussia jetzt plötzlich wieder in unglaubliche Sphären eintritt.
Zumindest haben ja dann auch die Transfers, auch dadurch, dass sie so früh getätigt wurden und wie sie dann auch eben, ich meine, wir müssen die Spieler ja auch erstmal kennenlernen und auf dem Feld sehen, aber wie sie dann eben beschrieben wurden und für was sie geholt werden, das weckt zumindest auch die Hoffnung, dass Stichwort Leistungskultur, da auch der Konkurrenzkampf nochmal ordentlich angezündet wird. Und das ist ja auch das, was dann eine Mannschaft, ein Verein im Gesamten auch einfach weiterbringt und im besten Fall erfolgreicher macht. Apropos Transfermarkt, Carsten, da ist in den vergangenen 2 Wochen nicht so viel passiert, beziehungsweise glaube ich war es so bis ja Mitte letzter Woche die ruhigste Woche bei Borussia bisher nach der Saison. Dann hat sich ein bisschen was bewegt, Fabio Chiarodia hat seinen Vertrag verlängert, dadurch ist auch klar, dass er in der kommenden Saison in Gladbach bleiben wird. Rufen Schröder hat auch deutlich gesagt, dass da jetzt der nächste Schritt kommen muss, hat ihm da sozusagen den Auftrag mitgegeben, hier Junge, stell dich hin, zeig was und dann geht's vielleicht sogar noch länger als bis 2028 mit uns weiter. Und dann gab es noch, das passt so ein bisschen, finde ich, in eine Kategorie, die Vertragsverlängerung mit Niklas Swieder bis 28, um ihn zu Viktoria Köln zu verleihen in die dritte Liga. Da natürlich auch ganz klar mit der Hoffnung verbunden, dass er nächstes Jahr nochmal anders angreifen kann in Gladbach und dann auch sich dem Konkurrenzkampf stellen kann. Und dann gab es noch 2 Zugänge, Carsten. Cento Uno und das Top-Talent, so ist er zumindest bisher beschrieben, Samin Mujovic.
Ja, Uno war ja im Grunde schon ausgerufen. Da ging es ja nur noch darum, dass das alles in trockene Tücher gelegt werden musste. Ein japanischer Sechser, mit Sicherheit ein fleißiger Arbeiter, ein Teamplayer, ein relativ klassischer Sechser und einer, der, ja, wie viele andere, die Borussia geholt hat, auch noch keine Bundesliga-Erfahrung hat. Deswegen vielleicht auch wichtig, dass das im Trainerteam eben anders geworden ist. Und der Uno, ja, der muss sich erstmal reinfinden. Ich glaube, an der Stelle ist auch relativ klar, dass ein Philipp Sander da sicherlich eine Hauptrolle spielen könnte, wenn es um die Position der Holding Six geht. Aber wer weiß, es ist ja nicht verboten, als neuer Spieler auch von vornherein komplett zu überraschen und zu überzeugen. Das gilt ja für alle, die neu gekommen sind. Rufen Schröder hat als Hauptmerkmal seiner Neuverpflichtung ja gesagt, die sind alle heiß hier für Gladbach was zu bringen und wenn sie das alle tun, dann wird es ein schöner Konkurrenzkampf, den Schröder da im Team entfacht hat, weil er alle Positionen bis auf die der Innenverteidigung, da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen expliziter drauf, noch doppelt besetzt hat und da eben an allen Stellen Druck gemacht wird, auch dann dahinter noch von jungen Talenten. Und was Niklas Swieder angeht, ja, Viktoria Köln, man erinnert sich, dass die Laien von Rocco Reitz sehr effektiv gewesen sind. Rocco Reitz kam dann zurück und hat wirklich viel dazugelernt. Und auch Moritz Nikolas, der Torwart, ist im Grunde über diese Laien herangereift zu dem Mann, der dann jetzt im Gladbacher Tor steht, als klare Nummer 1, als Top-Torwart der vergangenen Saison. Und darauf hofft man jetzt auch bei Swieder. Der muss natürlich erstmal gesund bleiben. Der hat einiges an Nachholbedarf. Den hatten wir ja schon deutlich weiter gesehen zwischenzeitlich. Der war ja schon quasi Bundesligaspieler. Aber dann kam dazwischen und das zeigt, da kommen wir vielleicht gleich auch zu dem schwedischen Talent, das zeigt, so einfach ist das gar nicht, oben anzukommen. Und was das schwedische Talent angeht, der ist 16. Wir erinnern uns an den 16 Jahre alten Famana Kisera, der damals von Benfica Lissabon kam, auch unglaublich gute Prognosen hatte, unglaublich gut performt hat, schon in Gladbachs U17 und U19. Ja, und aus dem dann leider aufgrund verschiedenster Dinge nichts geworden ist, der jetzt in der zweiten portugiesischen Liga spielt, vor dem nächsten Vereinswechsel steht, schwere Zeiten hinter sich hat, weil er eben kaum gespielt hat. Das zeigt Swieder, das Beispiel Swieder, aber auch das Beispiel Famana Kisera, was alles dazugehört, damit ein Talent wirklich durchgeht.
Ja, man muss fast sagen, dass dieser Kisera-Weg oder auch ja, die Sachen, mit denen Swieder zu kämpfen hat, normal sind. Also es brechen ja die wenigsten so durch wie Wale Moya und ich könnte dir ad hoc 20 Spieler aufzählen. Von ja, Famana Kisera über Andreas Paulsen, Julio Villalba, Connor Noss, Torben Müsel, die aus der eigenen Jugend kamen oder halt von extern verpflichtet worden sind. Wo man auch so am Anfang gedacht hat, ja, das könnte was werden, Simon Walde. Und im Endeffekt ja war es dann sehr, sehr oft eben dieses Verletzungsding, was den Jungs einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Teilweise sind sie ja jetzt dann auch woanders erfolgreich unterwegs. Und ja, Mujovic ist jemand, der jetzt so diese Schiene der Top-Talente für die Jugend aus dem Ausland bedient. Da haben wir uns natürlich auch mal versucht, schlau zu machen, was man so über den bisher rausfindet. Und da hat auf X der User White Scouting so ein bisschen das Profil beschrieben. Spielintelligent, gute Ballkontrolle, hohes Arbeitspensum. Mirko Sandmöller sprach in dem Zusammenhang auch von einer Holding Six. Aber diese ganze Beschreibung gilt natürlich bisher nur für das Niveau, das er gespielt hat. Und er ist auch erstmal in der U19 eingeplant. Ob er sich dann in der Vorbereitung auch schon mal im ein oder anderen Profitraining zeigen darf oder oben anklopfen darf, das müssen wir abwarten. Aber ja, die Vorschusslorbeeren nützen jetzt nichts. Jetzt hat er es nach Gladbach geschafft. Das ist erstmal für ihn ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber ja, ich sag mal so, da stehen ihm 2-3 harte Jahre bevor.
Ja, also das sind ja diese Investitionen in die Zukunft, die ich auch gut finde. Das ist ja das, wofür Borussia Mönchengladbach auch stehen will. Talente entweder ganz aus dem eigenen Stall hervorzubringen, wie ein Rocco Reitz, der dann auch dann über den Umweg von Laien ganz oben ankommt, Mannschaftskapitän dann sogar wird und am Ende dann noch 20 Millionen Euro einspielt durch den Verkauf zu RB Leipzig. Das ist natürlich der Königsweg. Marc-André ter Stegen, anderes Top-Beispiel, Marcel Janssen, auch ein Julian Korb. Alles Spieler, die dann die Wege gegangen sind. Sehr unterschiedliche Wege. Ter Stegen natürlich total straight, Marcel Janssen auch straight durch, Korb auch über lange Wartezeiten, über viele Spiele in der zweiten Mannschaft, geduldig zu sein. Also all diese Beispiele zeigen, es geht, aber es zeigt auch, und du hast es gesagt, da stehen einem Spieler harte Jahre bevor. Wir erinnern uns an Kilian Saug. Was hat der alles schon geleistet und was ist der alles schon gewesen bei Borussia Mönchengladbach? Und ja, am Ende ist er jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Nichts gegen Fortuna Düsseldorf, aber es ist eben nur noch ein Drittligist, dieser Verein in der Landeshauptstadt. Und ja, das zeigt, es ist nicht so einfach. Das zeigt aber auch andererseits, du hast es eben schon erwähnt, wie klar im Kopf, wie professionell eigentlich schon ein Vel Moya ist in seinen jungen Jahren, weil er einfach so viel richtig macht. Er lässt sich nicht umschmeißen von einer schweren Verletzung. Er ist wirklich einer, der auch schon sehr, sehr konkret defensive Arbeit macht. Einer, der absolut professionell arbeitet, da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Der ist wirklich Vorbild für ganz viele andere und jetzt eben auch für den jungen Schweden, wie man es machen muss, wenn man oben ankommen will.
Und vor allem dann auch mit seinem Charakter, dass er so ja gleichzeitig frech und mutig, aber auch eben sehr, sehr demütig ist. Und man hört es auch immer wieder, wenn man mit anderen Spielern spricht, da ist Wei Moya einer, der sehr, sehr beliebt ist, den sozusagen alle mögen, aber bei dem jetzt auch alle gemerkt haben, okay, der ist jetzt spätestens ab der kommenden Saison ein ganz, ganz großer Konkurrent und natürlich auch dann klarer Anwärter auf noch mehr Startelf-Einsätze als bisher.
Ja, also Vel Moya, ich werde mich die Tage nochmal schriftlich mit der Spielkultur bei Borussia Mönchengladbach beschäftigen und da ist er für mich ein ganz, ganz großer Faktor. Also ich will jetzt nicht sagen, er muss im Grunde in irgendeiner Form gesetzt sein. Das wäre sehr, sehr viel Last auf seinen noch relativ schmalen Schultern. Aber auch da hat er richtig nachgelegt. Ich finde ihn körperlich wirklich sehr, sehr resistent gegenüber Gegenspielern. Aber er muss da schon eine wichtige Rolle bei Jürgen Polanski in der Planung spielen. Und gerade wenn man in diesem 4-2-3-1-System, was jetzt gespielt werden soll, das ist ja eine klassische Zehnerrolle, die er übernehmen kann. Er kann über die linke Seite kommen. Ja, und vielleicht kriegt er auch, was die Trikotnummer angeht, nochmal einen richtigen Push. Man weiß ja nicht, was dann mit der 10 in Gladbach noch passiert. Bis jetzt hat sie Florian Neuhaus. Man weiß es nicht, wie gesagt, wie da die Entwicklungen sind. Auch da nochmal, geht gar nicht darum, Vel Moya da riesige Dinge aufzuerlegen, aber ihm klar zu machen, dass er ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist für die Spielkultur, für das, was Borussia Mönchengladbach auch sein will. Man will aggressiver sein, man will aktiver sein, man will aber auch schönen Fußball spielen und da bin ich ganz klar bei Vel Moya. Da gibt es natürlich noch andere, die dafür zuständig sind. Aber ich glaube, wenn er als Eigengewächs, als jemand, der wirklich total positiv und total ja frisch da unterwegs ist, dann in dieser Rolle da von Eugen Polanski auch gestützt wird, das wäre enorm wichtig. Vielleicht kriegt er dann noch Unterstützung von den anderen. Man weiß nicht, wie es am Ende bei Reyna weitergeht. Bolin ist für mich auch einer, der da zum Tragen kommen kann, natürlich. Und warten wir es mal ab. Aber Velmoja ist für mich wirklich einer, der ganz, ganz wichtig sein wird. Hoffe, dass er unverletzt bleibt und dass er wirklich sich diese Lockerheit und diese Leichtigkeit bewahrt, die er in seinem Spiel hat. Aber auch, und das muss ich sagen, dickes Ausrufezeichen, diese Standhaftigkeit, die er immer wieder auf den Platz bringt.
Und Velmoja ist einer, der nächste Saison definitiv noch bei Borussia Mönchengladbach spielen wird. Auf der Abgangsseite, Carsten, ist jetzt so ganz akut nichts mehr in sich. Das können wir, glaube ich, sagen. Also so kleinere Sachen, wie sie mit Fukuda passiert sind, Zwider und auch, dass Grant Leon Ranos noch einen neuen Verein findet, das kann natürlich jederzeit passieren. Interessant wird es ja aber dann, wenn wir um Spieler wie Nico Elvedi, Joe Skelly, Franck Honorat, wenn wir über die sprechen. Und was Nico Elvedi angeht, da gab es ja vergangene Woche oder am Wochenende hat die Bild-Zeitung über ein konkretes Interesse und Angebot von Leeds United berichtet. 8,5 Millionen Euro sollen da im Spiel sein. Aber Carsten, ich glaube, da können wir ein paar Nachrichten vermelden.
Laut unseren Informationen, ohne den Kollegen da wirklich zu nahe treten zu wollen, ist nichts Konkretes gekommen von Leeds. Dass natürlich die Verbindung nahe liegt, weil eben in Daniel Farke ein Ex-Trainer da ist und jeder Ex-Trainer, der in den vergangenen 10 Jahren bei Borussia Mönchengladbach gearbeitet hat, kennt natürlich die Qualitäten von Nico Elvedi. Und dazu gehört, dass er eben immer sehr verlässlich ist, dass er sich wieder auch gerade in der vergangenen Saison extrem stabil gezeigt hat. Und dass er einfach ein richtiger Verteidiger von Format ist und ein großes Format für Borussia Mönchengladbach ist. Aber an dieser Leeds-Geschichte soll unseren Informationen nach eben nichts dran sein. Und ich glaube auch, dass die 8,5 Millionen, die da genannt werden, nicht ausreichen werden, um Borussia Mönchengladbach zum Transfer zu bewegen. Die Ausstiegsklausel, über die ja viel geschrieben worden ist, ist wohl abgelaufen. So auch da die Information unserer Redaktion. Und das bedeutet, dass Elvedi frei verhandelbar auf dem Markt ist und entsprechend die Gladbacher natürlich dann auch Preise aufrufen könnten, bedeutet aber auch, es muss meiner Meinung nach richtig was kommen, um Nico Elvedi dann wirklich abgeben zu wollen, weil ich bin der Meinung, dass er ein Spieler ist, der ganz klar eingeplant ist und wie zu hören ist, auch da die Information unserer Redaktion, planen die Borussen ihm tatsächlich nach der WM ein Angebot für eine Vertragsverlängerung zu machen und das soll dann auch der Weg sein. Elvedi und dann Kevin Dix als Innenverteidigung und das wäre für mich also wirklich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor für die neue Saison und auch für Eugen Polanski und die von ihm erwünschte ja im Team Stabilität.
Du hast gesagt, nur das noch einmal zur klaren Präzisierung, nicht, dass uns jemand falsch versteht, nichts dran bei Leeds United. Das ist natürlich immer Stand jetzt und das nichts dran war ja vor allem darauf bezogen, dass es nach unseren Infos eben kein konkretes Angebot gab, was ich ja theoretisch jederzeit ändern könnte. Aber du hast ja auch ganz gut gesagt, mit diesen mindestens 10 Millionen, die Gladbach dann schon einfahren müsste. Alles andere wäre bei Elvedi auch fahrlässig und ich glaube, da kann sich Borussia auch mit trotz der nur noch einjährigen Vertragslaufzeit mit breiter Brust und viel Selbstbewusstsein hinstellen.
Ja, definitiv. Also Elvedi ist ein absoluter Topspieler für Borussia Mönchengladbach. Er ist ja der die Abwehr dann am Ende zusammenhalten soll und man muss ihn dann ja auch erstmal ersetzen in seiner Qualität. Das wird nicht einfach, also muss man da schon richtiges Geld aufrufen. Und da, glaube ich, ist Ruven Schröder auch gewarnt. Und der Hauptplan, das jedenfalls mein Verständnis der Geschichte, wird sein, Nico Elvedi in Gladbach zu halten und dann ja zu einer Gladbach-Legende zu machen. Wenn er verlängert, dann sicherlich mindestens zwei Jahre, aber wahrscheinlich eher drei. Und dann hat er ja sogar die Möglichkeit, sogar Berti Vogts einzuholen, wenn er seine Regelmäßigkeit des Spielens, 28 Einsätze im Schnitt pro Saison, wenn er das beibehält, kann er theoretisch innerhalb der nächsten Saisons Berti Vogts einholen. Und das ist natürlich auch eine ja, Perspektive, die Nico Elvedi im Blick haben wird. Er hatte sich offen gehalten. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Hanna, aber ich glaube, am Ende wird er dann in Gladbach bleiben. Meine Prognose.
Zumindest, glaube ich, müsste viel passieren, um ihn dazu zu bewegen. Gleichzeitig finde ich natürlich auch die Gedanken legitim. Also, muss man ja bei Nico Elvedi auch klar sagen, wenn nicht diesen Sommer, wann dann? Jetzt mit 29, da ist ja sicherlich dann auch nochmal das ein oder andere Jahr mehr Vertragslaufzeit drin, wenn er nach England geht. Ja, finde ich absolut nachvollziehbar, darüber nachzudenken. Also so, da würde ich ihm fast sagen, ey, wenn du das einmal erleben willst, Ausland, Premier League, also in der Top-Liga, auch noch eine wichtige Rolle zu spielen, dann jetzt. Aber, und so schätze ich ihn auch ein, er wird schon ganz genau wissen, was er an Gladbach hat. Und ich glaube, dass man da auch so ein gutes Verhältnis hat, dass man da nach der WM beziehungsweise nach dem Urlaub, den Elvedi dann ja auch noch bekommt, einfach ganz offen sprechen kann und von Elvedi dann schon auch eine frühe Entscheidung sich wünscht, sprich, also ganz klar, weit vor dem ersten Pflichtspiel, also ich denke da so an Ende Juli, Anfang August, dass Nico Elvedi dann vielleicht sagt, ja, ich bleibe in Gladbach oder eben, ja, ich würde gerne mich konkret mit Angeboten beschäftigen. Das sollte schon so drin sein, weil sonst verliert Borussia ja auch Zeit zu reagieren, zu handeln und auch auf Platz ganz einfach sich einzuspielen mit jemand anderem.
Da glaube ich auch, dass Ruven Schröder jemand ist, der auch klare Kante da macht und sagt, hier ist unser Angebot, das gilt bis dann und dann. Und wenn du bis dahin dich nicht entschieden hast, dann werden wir uns umschauen. Ich denke, da werden einfach offene Worte gesprochen. Nico Elvedi weiß, was er an Borussia Mönchengladbach hat. Borussia weiß, was sie an Nico Elvedi hat. Elvedi weiß, was er für Optionen in der Premier League hat. Wenn die Weltmeisterschaft vorbei ist, dann wird sicherlich das ein oder andere dann vielleicht aufploppen, ob dann tatsächlich Leeds United nochmal nachlegt und ob das eine Option ist, die Nico Elvedi dann wirklich interessiert. Aus England ist ja zu hören und aus Schottland auch, dass es so ist, dass er da eben Interesse hat, wirklich in die Premier League zu gehen und auch Leeds United eine Option wäre, wenn da was kommen würde. Aber wie gesagt, das ist alles etwas, was noch in der Zukunft ist, was wirklich offen ist. Und mein Trend, würde ich mal sagen, es wird sein wie in den vergangenen Jahren, am Ende bleibt Nico Elvedi da. Und dann, glaube ich, mit einem Vertrag, der ihn dann wirklich zum ewigen Borussen macht. Ich würde auch im Sinne von Gladbach, ich glaube auch Eugen Polanski wäre es sehr, sehr recht, wenn ein Mann wie Elvedi da bleibt mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe auch, die strahlt er ja schon aus, er ist kein Lautsprecher, aber eben ein ruhiger und extrem zuverlässiger Spieler, der nie verletzt ist. Ein ganz wichtiger Faktor bei ihm.
Damit ist zur Personalie Nico Elvedi doch alles gesagt. Was können wir euch sonst noch mitgeben? Ich würde sagen, Carsten, lasst euch nicht verrückt machen von Gerüchten, die hin und wieder aufploppen. Da denke ich zum Beispiel konkret an Akin Sanmiro von Inter Mailand, der recht prominent von der Gazzetta dello Sport gespielt wurde. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Das war für mich ein gutes Beispiel und da haben wir uns auch nochmal rückversichert für eine klassische Ente einfach. Also da wird ein Spieler mit Gladbach in Verbindung gebracht, der einen Marktwert von 7 Millionen hat, ein Mittelfeldspieler und da heißt es, Inter fordert aber bis zu 10 Millionen Euro und möchte auch am liebsten noch eine Rückkaufklausel reinhaben. Ja, und das habe ich mir angeguckt und da habe ich sofort gedacht, ja, das ist einfach nur wildes Name-Dropping und da auch die Vorbereitung. Ich glaube, davon wird noch einiges kommen, auch wenn jetzt Gladbach schon auch viel gemacht hat, es viele Zugänge gibt. Aber, also, wenn du mich jetzt auf Namen festlegst, ich glaube, da werden jetzt allein bis Ende August mit Sicherheit noch 20, 25 Namen locker gespielt, die konkret, in Anführungszeichen, mit Gladbach in Verbindung gebracht werden. Und am Ende, Carsten, kommt davon vielleicht einer, wenn überhaupt.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein altes Spiel, dass Berater, ein Verein, der natürlich offen für Veränderungen ist, und das ist ja nun Borussia Mönchengladbach, dann auch gerne nutzen, um ihre Spieler auf den Markt zu werfen und zu sagen, hey, wenn ein Verein wie Gladbach dran ist, anderen Vereinen zu zeigen, vielleicht sollten sie auch mal hinschauen. Also das sind die Spielchen, die, glaube ich, in der Transferperiode relativ normal sind und auch völlig in Ordnung sind, das muss man sagen. Aber man muss, und das versuchen wir ja dann auch immer, euch die Sachen einzuordnen und klar zu sagen, was ist dran, was ist nicht dran. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass Gladbach in diesem Sommer, wenn nicht noch wirklich richtig große Verkäufe stattfinden, hier keine zweistelligen Millionentransfers abliefern wird. Ruven Schröder hat ja die Richtung klar vorgegeben. Als die Saison zu Ende ging, hat er das mal gesagt, dass man eher so in dem Bereich Hugo Bolin, der für 2 Millionen Euro kam im Winter schon, beziehungsweise zunächst geliehen und dann auch schnell gekauft wurde, in dem Bereich unterwegs sein wird. Das hat sich ja bestätigt. Ablösefreie Spieler, Spieler aus der zweiten Liga, eben ambitionierte Spieler, aber keine Spieler, die richtig viel Geld kosten. Schröder soll Kosten senken, soll Gehaltskosten einsparen. Entsprechend muss man natürlich auch schauen, welche Spieler bereit sind, diese Rahmenbedingungen einzugehen. Man kann mit Borussia Mönchengladbach, das hat Schröder, glaube ich, gezeigt, noch gut ins Rennen gehen und sagen, hier, es ist Borussia Mönchengladbach. Das hat einiges bewirkt, glaube ich, dass Spieler gekommen sind. Und am Ende wird das auch bis zum Ende der Transferperiode so sein. Ich glaube auch, wenn nicht noch ganz große Dinge passieren, Franck Honorat ist ja zum Beispiel einer, der immer im Verdacht steht, vielleicht den Verein noch zu wechseln, dann wird man an der Stelle natürlich reagieren müssen, auch wenn Elvedi geht. Dann wird man auch einen entsprechend qualitativ hochwertigen Verteidiger holen müssen. Wenn Honorat geht, muss man Speed einkaufen, muss man für die Seite. Yannick hat das ja nochmal geschrieben, einen Dribbler einkaufen. Also das sind die Dinge, die passieren können, wo auch was Großes passieren kann. Aber Hanna, da müssen auch große Dinge auf der Abgangsseite passieren.
Genau, und die stehen, das haben wir ja vorhin gesagt, aktuell nicht unmittelbar bevor. Und ich würde sagen, das waren doch schon gute Schlussworte. Eine Sache, eine News gab es gestern noch. Das erste Pflichtspiel ist angesetzt, Carsten. Borussia trifft demnach am 23. August um 15.30 Uhr beim TSV Schott Mainz an, beziehungsweise wird das Ganze in der Mewa Arena von Mainz 05 stattfinden, wo ja dann auch einfach die Rahmenbedingungen für ein DFB-Pokalspiel für möglichst viele Zuschauer und auch möglichst viele Gladbach-Fans gegeben sind. Und Carsten, ich hätte, und ich glaube, das hab ich nur mit Thomas und Yannick bisher besprochen, weil du da im Urlaub warst, ich hätte noch einen Fun-Fact, was den Mainzer Trainer angeht, also was den Trainer von Schott Mainz angeht, nicht den von 05.
Ja, dann mal raus damit.
Sascha Med, der jetzt zur neuen Saison wieder Schott Mainz übernimmt mit einer Doppelspitze, also die werden tatsächlich zwei Cheftrainer haben, ist auch ganz interessant. Wer da mehr erfahren möchte, muss sich da selbst einlesen, wieso, weshalb, warum das so ist. Aber Sascha Med war früher, ich muss mal mit ihm klären, wie alt ich da genau war, es muss so 13, 14 gewesen sein. Irgendwann in der 7., 8. Klasse war er tatsächlich mein Mathe-Nachhilfelehrer.
Du hast Mathe-Nachhilfe gehabt. Diesen Fun-Fact kannte ich noch nicht.
Ja, mit einem Trainer, der jetzt auf Gladbach trifft.
Ja, aber die Welt ist im Fußball klein, glaube ich. Ich meine, du hast ja auch schon mal gegen Rudi Völler im aktuellen Sportstudio auf die Torwand geschossen. Also von daher, warum sollst du dann nicht auf den Trainer von Schott Mainz treffen? Also eigentlich müsstest du ja jetzt dieses Spiel dann auch betreuen. Das ist ja fast Pflicht, mit dem ehemaligen Mathelehrer am Ende ein Interview zu führen, beziehungsweise, Entschuldigung, Mathe-Nachhilfelehrer hinterher ein Interview zu führen. Und ich überlege gerade, ich hatte auch Mathe-Nachhilfe und zwar viel, hat nicht viel genutzt, aber die Dame ist kein Trainer in der Bundesliga und keine Trainerin in der Bundesliga geworden. Also da werde ich so schnell nicht drauf treffen. Aber ja, dann wissen wir ja, wer Schott Mainz betreut.
Nicht an der Seitenlinie, sondern das Spiel, habe ich auch schon zu Thomas gesagt, kann ich gerne hinfahren. Und ich werde natürlich versuchen, im Vorfeld eine kleine Geschichte mit dem Sascha Med, mit dem Trainer zu machen. Und da erwarte ich, dass er mir dann verrät, wie er Gladbach schlagen will. Bin ich mal gespannt.
Ausgerechnet, muss man in dem Fall fast sagen, ne? Also mal mit doppelter Bedeutung.
So, jetzt aber genug hier Anekdoten und Fakten über mich. Wer bis zum Ende jetzt zugehört hat, hat vielleicht noch was Neues erfahren. Dann hat sich's gelohnt. Ich glaube, wir können sagen, trinkt viel in den nächsten Tagen. Viel Wasser bei 38 Grad, zumindest bis Sonntag. Soll es ja noch heiß sein und genau, was Borussia angeht, lasst euch da nicht verrückt machen, weil dann kommt man nur noch mehr ins Schwitzen.
Genau, wir bleiben am Ball, ordnen die Dinge für euch ein und sagen für heute, nach fast einer Stunde Podcast, in dem es vor allem um Veränderungen ging. Tschö.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de